Hallo, herzlich willkommen bei Nachgehackt, dem Podcast für IT-Security. Mein Name ist Henrike Tönnes und hier spreche ich mit Expertinnen und Experten über Sicherheit in der IT-Technik. Und zwar so, dass es alle verstehen. Alle Rechner hochgefahren? Dann kann's ja losgehen. Wählen gehen. Eine der wichtigsten Bürgerpflichten in unserer demokratischen Gesellschaft, definitiv. Aber so richtig hingehen, also so mit Körper und Gesicht, das liegt gar nicht im Trend. Die Gründe da sind vielfältig, von Krankheit am Wahltag zu spontaner Unlust aufgrund von Wetter oder wegen spontaner Änderungen im Tagesplan. Sicherlich auch deswegen, nicht nur, aber auch deswegen ist die Briefwahl auf absolutem Triumphzug. Bei der letzten Bundestagswahl haben 76,4% der Wahlberechtigten Gebrauch von dieser Option gemacht. Tja, und dieses Jahr ist das nochmal eine doppelt spannende Sache. Die Wahl kommt ziemlich plötzlich und alle fragen sich, ob die Bundesdruckerei das gewuppt bekommt. Und alle fragen, sag mal, wäre es nicht cooler, man könnte das einfach irgendwie elektronisch erledigen. Papierlos, per Smartphone, so wie in vielen anderen Bereichen des Lebens auch. Um da mal so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, habe ich mir für diese Sonderfolge heute eine Expertin eingeladen. Sie ist Wiederholungstäterin hierbei nachgehackt und hatte dankenswerterweise nicht nur die Idee zum aktuellen Thema, sondern auch ganz spontan Zeit. Herzlich willkommen zurück hier bei Nachgehackt, Professor Dr. Carola Marki.
Ja, vielen Dank, dass ich nochmal dabei sein kann.
Schön, dass du nochmal da bist. Du leitest die Forschungsgruppe Digitale Souveränität an der Fakultät für Informatik an der Ruhr-Uni Bochum. Bei euch geht es, wenn ich das jetzt ganz, ganz grob zusammenfasse, darum, wie NutzerInnen vor Beeinflussung im Netz beschützt werden können. So, ganz grob. Was beschäftigt dich in deiner Forschung aktuell am meisten?
Also, du hast ja gerade schon gesagt, dass wir viel an der nutzenden Seite arbeiten, also mit den Menschen, die die Systeme benutzen. Und wir sind, also ein bisschen schwierig, eigentlich jetzt kurz zusammenzufassen. Wir machen ja viel Empirik, das heißt, wir gucken uns an, wie die Leute die Systeme benutzen, wo sind die Probleme. Aber meine aktuelle Mission ist, diese Probleme auch wirklich zu lösen. Mhm. Also viel Forschungsliteratur prangert so den Status quo an, das ist zu kompliziert, das dauert zu lange. Aber so eine richtige Lösung, so eine Alternative gibt es nicht. Und deshalb würde ich sagen, dass wir uns gerade versuchen mit wirklich so neuartigen, alternativen Lösungen, die man jetzt wirklich auch im Alltag hat und nicht nur mit der Untersuchung von dem Status quo. Also okay. Das ist so der aktuelle Fokus.
Okay, also hands-on.
Genau.
Hast du ein ganz spezielles Problem, was ihr gerade löst?
Eine Sache sind so Privatsphäre-Entscheidungen im Internet. Mhm. Wenn du heute eine Webseite aufgemacht hast, dann hast du bestimmt so einen Cookie-Banner gesehen, so dieses alles akzeptieren und so. Das ist super nervig, die meisten Leute klicken das weg. Und das richtig Fiese bei den Sachen ist, es ist nicht nur nervig und man muss es wegklicken, Leute verstehen es nicht. Und deshalb haben wir uns überlegt, wie wir jetzt KI tatsächlich innovativ einsetzen, um diese Cookie-Banner anders zu gestalten, sodass man nicht mehr so einen Textberg kommt, sondern einfach andere Visualisierungen. Das klingt jetzt auf der einen Seite so ein bisschen fancy, auf der anderen Seite tue ich mir gerade schwer, das so ein bisschen zu genau zu sagen, aber im Prinzip visualisieren wir, wie das Internet dich sieht als Mensch anhand der Daten, die du teilst. Und das wird dir vielleicht helfen, in Zukunft eine bessere Entscheidung zu treffen.
Ja, das ist doch sehr spannend.
So ein Beispiel. Ne? Anstatt dann so ein Dialog mit ja, nein, würdest du sehen, wenn diese Daten geteilt würden, sieht es halt so und so aus. Und das kann halt wirklich auch ein Bild sein, was aussieht wie du.
Okay. Auch ein bisschen gruselig irgendwie.
Ja, das war die primäre Rückmeldung von unseren Studienteilnehmern.
Ja, sehr spannend. Du hast uns inspiriert, eine Sonderfolge heute aufzunehmen zur Bundestagswahl. Vielen Dank übrigens dafür, das war ein ganz, ganz toller Impuls. Und wir wollen gerne mal über Online-Wahlen sprechen. Jetzt haben wir im Vorfeld, gerade im Vorgespräch schon festgestellt, naja, also diese Begrifflichkeit ist ja auch nicht selbstverständlich. Das hat irgendwie 500 Namen, das Kind, und ganz unterschiedliche Hintergründe auch. Mhm. Kannst du das vielleicht noch mal so ein bisschen einsortieren? Also warum sagen wir am besten Online-Wahlen?
Also ich glaube, kein Begriff, den wir jetzt benutzen, ist richtiger oder falscher als was anderes. Mhm. Wir zwei müssen uns jetzt fürs Gespräch auf was einigen. Ich glaube, mit einer Online-Wahl kann jeder was anfangen.
Ja. Es gibt ja auch E-Voting.
Genau. Ja, in der Literatur ist E-Voting, elektronische Wahlen, so ein bisschen älterer Begriff. Das heißt aber nicht zwingend, dass es aufs Internet alleine beschränkt ist. Ah. Bei E-Voting könnten wir zum Beispiel auch in ein Wahllokal gehen und dort einen Wahlcomputer benutzen. Mhm. E-Voting wäre es auch, wenn wir irgendwie anrufen oder eine SMS verwenden. Deshalb hat sich irgendwann dieses E-Voting, ein E für elektronisch, in i-Voting so ein bisschen umbenannt, um das mit dem Internet auszudrücken. Ist aber eine Abkürzung, die vorwiegend in so allgemeinen Online-Artikeln benutzt wird. Mhm. Und die Esten bezeichnen ihr System als i-Vote-System, also kein Ing.
Okay.
Also ein bisschen so ein Begriffsdschungel. Und ich finde es bei der Thematik sehr, sehr wichtig, also wenn man über so einen Begriff stolpert, dass man sich auch nochmal klar macht, was ist denn dann in dem Kontext gemeint.
Genau.
Und wir haben uns ja jetzt auf einen eher deutschen Begriff geeinigt, aber das, worüber wir sprechen, kann man auch als E-Voting, i-Voting, Online-Wahlen, Internet-Wahlen. Ja, genau. Da haben wir so einen ganzen Begriffsdschungel, wie du gesagt hast.
Also Online-Wahlen, Stimme abgeben online, vom Smartphone, von welchem Computer auch immer, von egal wo wir halt sind.
Genau, über das Medium Internet.
Das Medium Internet, ganz genau. Das funktioniert ja noch nicht. Also ich habe, man würde ja denken, so als Laie, der ich ja nun mal bin, so ich habe jetzt meine Wahlbenachrichtigung bekommen und dann weiß ich jetzt schon, am 23. Februar kann ich nicht. So, kann ich nicht ins Wahllokal gehen, habe also Briefwahl beantragt, da ist ein QR-Code drauf, den scanne ich ein, zack, bumm, da sind meine Daten drin und dann kriege ich den jetzt hoffentlich zugeschickt, die Briefwahlunterlagen. Und dann fragt man sich schon, könnte man sowas nicht einfach auch machen, um dann einfach so seine Stimme abzugeben? Könnte man das?
Theoretisch ja.
Ja.
Was ich noch dazu sagen will, bei der Beantragung von der Briefwahl benutzt man ja sowieso schon ein elektronisches System. Ja. Und viele Leute, die ich auch privat kenne, wissen, dass ich daran forsche, auch an Online-Wahlen. Und die sind auch während der Pandemie auf mich zugekommen, haben gesagt, ja, das ist doch super easy, doch. Ich habe doch bei total vielen Sachen schon irgendwie so abgestimmt oder an Umfragen teilgenommen. Mhm. Man müsste doch irgendwie sich so einloggen. Man kriegt doch sowieso die Wahlbenachrichtigung zugeschickt. Können wir doch so Login-Daten kriegen. Dann kriegt man so eine Liste von den Kandidaten, so wie man das halt ausgedruckt bekommen würde. Macht so sein Kreuzchen und klickt dann auf Abschicken und gut ist. Das ist so die...
Ja, das ist das, was man so denken würde, wenn man keine Ahnung hat.
Ich finde es gar nicht so abwegig, das sich so wählen zu wollen. Der Punkt ist, dass hier eine ganz andere Annahme, so eine Sicherheitsannahme und eine Infrastruktur zugrunde liegt. Wenn wir das jetzt mal mit dem Wahllokal vergleichen, haben wir eine kontrollierte Umgebung. Es gibt 4 Leute, das Wahlkomitee sind 8 Leute, aber 4 Leute sind eigentlich fast immer da. Mhm. Die bewachen die Wahlkabinen, die gucken, dass da alles entsprechend mit rechten Dingen zugeht, die sind entsprechend gebrieft, die haben Unterlagen, wir haben vorher so eine Wahleinladung bekommen. Die Deutsche Post wird in dem Fall als ein vertrauenswürdiger Kanal gesehen. Das kann man jetzt bestreiten, wenn man will, aber jetzt für diese Diskussion
ist das mal
vertrauenswürdig.
Ja.
Und gegen Ende werden die Stimmzettel ja auch wieder eingepackt. Das heißt, diese Infrastruktur, die wir da haben, die ist sehr genau vorgeschrieben, die ist kontrolliert und die wird mit sehr vielen Vertrauensannahmen belegt. Wir sagen jetzt mal, ein Großteil der Wahlhelfer ist vertrauenswürdig. Wenn man jetzt einen Schritt weiter geht bei der Briefwahl, wir hatten ja eben schon die Post. Da sind aber die Annahmen schon mal wieder ein bisschen anders. Das bedeutet, ich habe die Briefwahl beantragt, ich vertraue darauf, ich bekomme die Unterlagen. Ich kenne jetzt niemanden, bei dem es jetzt in Deutschland noch nicht geklappt hat. Es sei denn, die Person war halt selber zu spät dran, aber eigentlich ist der Zeitraum ja relativ lang. Und dann vertraue ich darauf, wenn ich das in den Postkasten werfe, okay, das wird jetzt zum Wahlamt geschickt. Ich persönlich habe schon ein paar Mal Briefwahl gemacht, habe nicht drauf vertraut und habe es eben selber dort zum Rathaus so vorbeigebracht. Aber selbst dann haben wir noch so eine, wie ich ein paar Mal schon gesagt habe, wir haben eine kontrollierte Infrastruktur. Es kann alles irgendwie hoffentlich überwacht werden, auch wenn es bei der Briefwahl nicht lückenlos ist. Jetzt gehen wir mal zum Internet. Das Internet, wenn man sich jetzt so in Gedanken aufmalt, wie das eigentlich ist, ist eine komplett unüberwachte Infrastruktur. Das ist auch unzuverlässig. Und dadurch wird dieses Klicken auf Abschicken, wenn ich sage, ich habe jetzt meine Partei gewählt, die ich wählen möchte, die Katzenpartei, mache ich immer als Beispiel, dass ich hier keine politischen Aussagen mache. Wenn ich dann auf Abschicken geklickt habe, woher weiß ich jetzt als Wähler, dass meine Stimme wirklich in dem Wahlserver, in dieser digitalen Urne, da wo die zwischengespeichert werden, angekommen ist? Und woher weiß ich, dass die Stimme, die da drin ist, nicht plötzlich für die Hundepartei ist? Das ist fundamental anders als in dieser eher kontrollierten Infrastruktur, die ich bei den Präsenzwahlen habe und zum Teil auch bei den Briefwahlen. Und das macht es besonders schwierig, das Internet an sich zu verwenden.
Es gibt ja schon ein paar Länder, aber die das mal gemacht haben oder die das auch tatsächlich machen. Kannst du da uns so einen groben Überblick mal geben, wie das da läuft oder was da gemacht worden ist? Oder versucht worden ist, muss man ja auch sagen.
Genau, also es gibt einige Länder, die das mal so testweise probiert haben. Da zählt zum Beispiel Norwegen dazu. Wenn ich mich recht entsinne, war das 2013. Die haben das ausprobiert und dann aber für beschlossen, dass sie das nicht mehr weitermachen wollen. Es gab immer mal wieder so kleinere Versuche. Aber was meiner Meinung nach am interessantesten ist, ist einmal das Land Armenien. Armenien, kann man ja mal vielleicht auf der Karte gucken, wo das ist. Die haben Internetwahlen für Diplomaten und Leute, die im Ausland arbeiten. Ich habe es mal recherchiert. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber das ist jetzt vielleicht 1000 Leute oder so. Okay. Könnte weniger, könnte noch mehr sein. Ihr könnt auch gerne die Zahl, wenn ihr sowas macht, unten einblenden. Und da ist es in so kleinen Bereichen, dass man sagt, selbst wenn da eine Manipulation ist, das war ja auch in Vergangenheit, in Deutschland gab es ja Manipulationen bei der Briefwahl. Man hat aber herausgefunden, dass diese Manipulationen das Ergebnis nicht hätten beeinflussen können. Das ist so eine Art, an die Sicherheit da dran zu gehen. Viel spannender sind aber noch Estland und die Schweiz. Die Esten machen tatsächlich seit 2005 Online-Wahlen bis heute. Da werden richtig viele Stimmen abgegeben, auch immer mehr. Ich war da auch schon Wahlbeobachter, falls du da noch Fragen dazu hast. Und Estland hat sich so ein bisschen selbst nach Zerfall der Sowjetunion, also die digitale Gesellschaft, neu erfunden. Da gibt es entsprechend auch drumherum die Infrastruktur. Also ein Teil zum Beispiel, ein wichtiger Aspekt bei Online-Wahlen ist, ich muss mich ausweisen. Ich muss ja zeigen, ich habe das Wahlrecht.
Ich bin es auch wirklich.
Genau. Ja. Und die Esten haben schon so eine Infrastruktur wie der digitale Perso bei uns, nur viel besser, viel weiter verbreitet, integriert. Heißt nicht zwingend, dass das jetzt wasserdicht sicher ist. Ein anderes Beispiel für ein Land, was Internetwahlen auch auf eine spannende Art und Weise verwendet, ist die Schweiz. Die hatten das in verschiedenen Kantonen als Basisdemokratie, viel mehr Abstimmungen. Und wir hatten ja auch im Vorfeld nur über die Briefwahl so kurz gesprochen, dass das vom Ausland her vielleicht ein bisschen schwieriger ist.
Ja.
Und die hatten Online-Wahlen bis 2019 unter bestimmten Umständen für Auslandsschweizer. Und haben das dann aber gestoppt. Das lag daran, dass die Firma, die das entwickelt hat, Fehler in den Code eingebaut hat. Und das wird auch uns noch beschäftigen, dieses Thema Fehler im Code in dem Rest von dem Gespräch. Und die Schweiz hat da meiner Meinung nach vorbildlich reagiert, weil die hatte zuerst gesagt, wir machen so ein Bounty-Hunting-Programm. Also wir haben so quasi, wie viel waren es? Ich glaube, 30.000 Euro konnte man gewinnen, wenn man Bugs in der Wahlsoftware damals gefunden hat. Und da gab es wirklich unter den Wahlforschern weltweit ein Wettrennen, da verschiedene Implementierungsfehler und so zu finden. Und dann hat die Schweiz gesagt, okay, das ist uns jetzt zu krass. Wir machen das jetzt andersrum. Wir wollen das nicht hinterher machen, sondern wir machen jetzt eine neue Spezifikation. Wir entwickeln das. Und dann haben die das sukzessive zuerst Forschern für dieses Bounty-Hunting-Programm zugänglich gemacht. Dann haben sie es der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und da gerne auch wieder mit der Jahreszahl. Ich bin der Meinung, dass man 2023 konnte man es dann offiziell bei kleinen Sachen wieder benutzen. Das sind Positivbeispiele. Ein Negativbeispiel ist Russland. Russland hat 2019, glaube ich, in so kleineren Wahlen, Online-Wahlen eingeführt. Gab es so ein bisschen hin und her. Deren System ist aber verglichen jetzt mit Estland und der Schweiz eine absolute Blackbox.
Okay.
Das ist dieses typische, ich schicke ab und ich weiß überhaupt nicht, was passiert. Und da es ja auch gewisse Demokratiebedenken in Russland gibt, ist da diese, wie soll ich sagen, Innovation einzuführen, auch entsprechend ambivalent belegt.
Ja, verstehe.
Ich hoffe, das war jetzt so, ich habe es versucht, bei dem Überblick auch gleich so ein bisschen in diese
Sicherheitsthematik
reinzukommen. Ich denke, da kommen wir auch noch mehr drauf zu.
Ja, das ist total spannend. Ich muss aber tatsächlich einmal einhaken, einfach nur, weil es mich persönlich interessiert.
Klar.
Wie wird man Wahlbeobachterin in Estland?
Wie bin ich Wahlbeobachterin in Estland geworden? Ich war da Teil eines Programms und das war so, dass dort ein Workshop war. Und der Workshop, den gab es eine ganze Weile, ich weiß nicht, ob es den heute noch gibt. Das war halt für junge Forscher, die elektronische Wahlen beackern, nennen wir es mal so. Und die estische Regierung hatte da ein Programm und die Wahl war zufällig parallel. Und dann haben wir zusammen mit der Uni in Tallinn, das ist die Hauptstadt von Estland, haben wir dann an so einem Programm teilgenommen. Das war total witzig, weil die haben uns nicht nur die Online-Wahlen gezeigt, sondern wir sind auch durch Wahllokale und so, also in der physischen Wahl gefahren. Und dann sind wir am Ende der Wahl wirklich ins estische Parlament. Das ist so ein süßes, rosanes Gebäude. Das ist total witzig, weil so die Größe von dem Frankfurter Stadtrat, ich glaube so 100 Plätze. Und die hatten dann wirklich so eine Zeremonie, wo wir dann so saßen und dann waren vor uns so Bildschirme aufgebaut und dann hat man da so eine Konsole durchrattern sehen, so Code, Sachen, die da so passiert sind. Das war
spannend.
So die
Das Erlebnis. Spannend. Ja. Ja gut, also es gibt ja unbestreitbar, gäbe es Vorteile von Online-Wahlen. Ich glaube, da brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten, wie wunderbar komfortabel das wäre und wie schön. Es gibt ja aber auch, das hast du ja jetzt auch schon begonnen, das zu zeichnen, einfach eine Menge Nachteile oder vielleicht eben sogar Gefahren. Welche Sicherheitsrisiken, mal ganz davon abgesehen, dass ich halt nicht weiß, ob ich quasi wirklich für die Partei stimme, also für die Hundepartei in meinem Fall. Also das ist natürlich ein Risiko. Aber gibt es noch andere Sicherheitsrisiken da?
Wenn ich ganz kurz noch auf die Vorteile zurückspringen darf.
Na klar.
Viele Leute behaupten noch also es gibt diese offensichtlichen Vorteile, Komfort, die du gesagt hast. Es gibt auch Leute, die sagen, dass das die Wahlbeteiligung erhöhen würde und das ist nicht korrekt. Das ist so ein Vorteil, mit dem versuche ich immer mal wieder auszuräumen.
Okay.
Ist es im Prinzip so, es gab Einführung von Online-Wahlen, dann gab es so eine Art Neuheitseffekt, dass aber Leute, die apolitisch sind, die sagen, ich möchte nicht, ich fühle mich nicht repräsentiert, die Nichtwähler, das ist quasi egal, ob es da die Online-Wahl gibt oder nicht. Es könnte halt sein, dass die irgendwie aufgrund einer News spontan an dem Tag dann irgendwie doch noch das Handy zücken, aber sehr unwahrscheinlich. Das
sehr
heißt,
gering.
Für unsere Wahlbeteiligung tun wir eigentlich nichts, wenn wir online wählen. Jetzt zu den Sicherheitsrisiken. Ein ganz wichtiger Begriff, den wir da haben müssen, ist Integrität. Kam wahrscheinlich in dem Podcast hier schon öfter vor.
Ja, habe ich schon bei dir auch gelernt.
Die Integrität von dem Wahlergebnis bedeutet, dass wir haben eine Menge Wähler, die wählen die Hunde- oder Katzenpartei. Jetzt haben sie in unserem Fall vielleicht die Hundepartei hat Mehrheit bekommen. Und es muss sich auch so im Wahlergebnis widerspiegeln. Das heißt, das Wahlergebnis passt zu dem, was unsere Wähler wirklich abstimmen und wählen wollten. Wenn das nicht so ist, ist das Wahlergebnis nicht integer und dann haben wir ein Problem.
Das stimmt.
Dann könnte eine andere Partei an die Macht kommen, da könnte die Demokratie kaputt gehen. Und bei der Integrität haben wir die eine Sache, die du sagst, die ist sehr, sehr offensichtlich, es könnte Angriffe geben und die könnten jetzt auf verschiedenen Ebenen sein. Das fängt bei meinem Wahlcomputer an, mein Smartphone. Ist mein Smartphone genug abgesichert? Ist mein Laptop genug abgesichert? Da könnte irgendeine Schadsoftware drauf sein. Punkt eins. Punkt zwei ist, das kann bei der Übertragung durch die Untiefen des Internets kann das passieren. Und dann haben wir ja noch einen Server, wo die Stimmen drauf gespeichert werden. Und da kann auch noch was passieren. Das heißt, diese ganze komplette Infrastruktur muss abgesichert werden. Und ich sage aber auch, nehmen wir mal an, wir wären jetzt in der perfekten Welt, wo keiner die Infrastruktur angreifen will. Dann ist es immer noch unzuverlässig, weil es kann halt sein, dass es irgendwelche Ausfälle dazwischen drin gibt.
Stromausfall zum Beispiel.
Genau.
Ne?
Man kennt es ja, wenn man jetzt irgendwie vielleicht diesen Podcast guckt und plötzlich stockelt,
Ja.
Ist ja auch ein Ausfall, technische Störungen. Das ist so der eine Punkt. Und der letzte Punkt bei der Sicherheit ist, dass wir in unseren demokratischen Grundsätzen das Wahlgeheimnis haben. Mhm. Und in Deutschland haben wir noch eine Freiwilligkeit, an der Wahl teilzunehmen. Das heißt, niemand weiß, ob ich, wenn ich für die Katzenpartei gestimmt habe und auf Abschieben geklickt habe, ob ich das wirklich gemacht habe oder nicht. Und wenn man das nicht spezifisch in das System hineinbaut, dann wird man niemals erfahren, ob meine Stimme jetzt wirklich verloren gegangen ist oder ob es sie nie gegeben hat.
Okay. Und weil die Wahl ja eigentlich geheim sein soll, wäre das dann auch schon wieder ein Datensatz, wo man sagt, da ist der Wahlgrundsatz der Geheimhaltung auch dann nicht mehr gegeben. Weil auf der einen Seite will man ja überprüfen, ob du es warst.
Mhm,
und auf
genau,
der anderen Seite ist, ja, sieht man ja dann, ach, guck mal, die Carola, die hat die Katzenpartei gewählt. Das ist ja genau interessant. Ne? So, ja.
Okay. Da kommst du noch zu einem ganz anderen spannenden Teil. Die Anforderungen an Wahlen, die wir haben aufgrund unserer demokratischen Grundsätze, sorgen genau für diesen Trade-off. Wir müssen auf der, also es ist so ein Konflikt zwischen dem Wahlgeheimnis und, wir nennen es im Englischen Eligibility, das die Wahlberechtigung.
Ja.
Und beides muss gleichzeitig möglich sein.
Ja.
Das ist so ein sicherheitstechnischer Kniff, der geht. Also alle Probleme, von denen wir sprechen, können wir auch lösen.
Mhm.
Und jetzt haben wir aber über das Internet, die ganze Technik dahinter gesprochen und ich finde auch soziale Aspekte immer noch wichtig und das haben wir auch bei der Briefwahl. Wenn du jetzt da sitzt mit deinem Briefwahlzettel und kreuzt die Hundepartei an und ich laufe hinter dir vorbei und sag, was soll denn das? Ja? Und das kann von der sozialen Ebene sein, dass wir uns kennen, dass es so socially awkward sein kann, aber es gibt auch Sachen wie Stimmkauf, dass ich sage, weißt du was, ich gebe dir 10 Euro oder ich bedrohe dich und sage, keine Ahnung, ich mache eine Woche den Haushalt nicht.
Das ist jetzt, oh mein Gott.
Ja, aber
das würde
es könnte
auffallen,
geht
in meinem
halt
Fall, aber gut.
Es ging noch, ne, es ging noch krasser. Das bedeutet, dass auch die Stimmabgabe, wir haben ja das Wahllokal, wir haben diese Wände, hinter denen wir wählen, dass da genau sowas nicht passiert. Und das ist auch noch so ein Problem, was man zu Hause hat.
Ja, das stimmt. Ich meine, das hat man ja selbst bei diesen Wänden, ganz ehrlich, wenn ich meine Kinder mitnehme und die kommen mit mir in die Wahlkabine und dann sagen sie, Mama, wieso hast du die Hundepartei angekreuzt?
Mhm.
Dann wissen zumindest die 6 Personen, die da in dem Saal sind, gerade auch wenig.
Genau.
Ja. Ja, gut. Mhm. Das ist natürlich wirklich schon schwierig. Also ist es denn dann überhaupt was aus deiner Sicht, was man anstreben sollte?
Ja und nein. Für mich ist es was total wichtig ist, zu erforschen.
Ja.
Wenn wir das nämlich nicht erforschen und keine guten Aussagen darüber machen können und es irgendwann mal machen wollen oder ein Land, ja, der Bundestag sagt, klingt gut, das machen wir irgendwie das digitale Wahlgesetz oder was auch immer, dann brauchen wir Experten und Menschen, die das einschätzen können.
Mhm.
Und aus der Security-Sicht, ich hatte ja gesagt, wir kommen ja noch auf die Lösung der ganzen Probleme, ist es einfach ein total spannendes Thema, was super faszinierend ist, weil Security, diese gesellschaftlichen Aspekte, ein Problem, was ich vorhin nicht hatte in meiner Problemliste, ist, dass Wähler jeder sein können. Wir nehmen gerade einen Podcast auf, wir haben hier ein ganz cooles Team und das Team ist hier ausgebildet an diesen Geräten.
Ja.
Das heißt, wir haben hier Experten für Ton,
Licht,
für Video.
Ja.
Aber man kann nicht jeden Wähler zu einem Experten für Wahlsysteme machen.
Nee.
Das geht nicht. Und hier gibt sich dann wieder ein Einfallstor, dass man bestimmte Leute, kann ja mittlerweile heutzutage alles rausfinden, die könnte man dann gezielter angreifen. Und mit zum Beispiel so Sachen wie Social Engineering oder dass man sagt, ah, okay, Person so und so, die eigentlich die Hundepartei wählt, aber wir wollen, dass sie die Katzenpartei wählt, sichert ihren PC nicht ab.
Da gehen wir mal drauf.
Genau.
Ja.
Das sind so die Nachteile. Und in meinen Studien, und das fand ich interessant, das hatte ich nie auf dem Schirm, haben auch Leute gesagt, der Akt des Wählens verliert an Bedeutung.
Also wenn man es online macht.
Wenn man es online macht, weil man halt so larifari das von der Couch aus machen kann.
Okay.
Und die haben gesagt, wählen, das ist Verantwortung übernehmen für unseren Staat und dann mache ich mich doch schick und gehe ins Wahllokal. Mhm. Aber wenn man das so als Argument hat, hat es ja mit der Briefwahl schon an Bedeutung verloren, wenn das jetzt irgendwie 76% sind, die das beim letzten Mal gemacht haben.
Ja.
Ist nur was, womit ich jetzt nicht so gerechnet habe, aber es wirklich in jeder Studie von mindestens 2-3 Leuten kommt, die sagen, für mich gehört das nicht online. Für mich gehört das Papier, weil das ist mir wichtig und da muss ich da quasi hingehen und ein bisschen Ressourcen investieren als guter Staatsbürger.
Ja, das ist vielleicht, ist das vielleicht auch so ein bisschen was, was ein bisschen typisch deutsch ist. So, wir drucken ja auch immer noch unsere Flugtickets aus und zwar zweimal und die Konzerttickets und so. Würdest du das so einsortieren oder ist das jetzt ein abwegiger Gedanke?
Ich mache tatsächlich die meisten Studien mit deutschen Versuchspersonengruppen, okay. Aber wir haben jetzt auch internationale Studien gemacht und da kam das auch von Leuten aus Südafrika und Griechenland hatten wir da drin noch, wo das kam und in den USA und im englischsprachigen Raum auch viel.
Also ein internationales Phänomen, wir wollen es lieber auf Papier.
Also nicht meine Versuchspersonen, die sagen das nicht. Es gibt super viele, die sagen, ich würde das gerne machen, wenn das sicher ist. Aber wenn das so ist, verliert es vielleicht an Wert. Auf der anderen Seite wäre es ja auch cool, weil dann kann man öfter abstimmen und andere vielleicht mal so Stimmungsbilder in der Gesellschaft holen und sagen, bei Gesetz so und so, wie findet ihr das? Dass man das vielleicht besser politisch abbilden kann. Also geht es so in alle möglichen Richtungen, wie Leute das sehen.
Ja, sehr, sehr spannend. Jetzt sind wir schon hingegangen und haben halt mal die Kette gezeigt, an welchen Stellen halt überall Einfallstore wären. Und ich weiß, dass vielleicht eine relativ umfangreiche Antwort erfordert, aber welche Verfahren könnte es denn geben, um die Tore mal wieder abzuschließen?
Ein ganz wichtiger Punkt, da würde ich gerne Analogie zum Wahllokal aufmachen, ist Verifizierbarkeit. Furchtbar sperriger Begriff im Deutschen. Heißt aber im Prinzip, dass ich Caro überprüfen kann, meine Stimme für die Katzenpartei ist angekommen. In der analogen Welt kann man das auch machen. Kann man ja mal ausprobieren, wenn man Lust hat bei der nächsten Wahl. Und zwar füllt man seinen Stimmzettel aus, wirft den in die Urne ein. Dann ist es so, dass es einen offiziellen Schluss gibt, wo einmal alle den Raum verlassen müssen am Ende der Wahl, 18 Uhr. Und ab dann findet die Auszählung statt und die darf man angucken. Wenn ich jetzt irgendwie 5 Minuten vor 18 Uhr meinen Zettel einwerfe, die 10 Sekunden rausgehe, die ich rausgehen muss, und dann die Auszählung angucke, kann ich sehr, sehr sicher sein, dass meine Stimme da richtig bearbeitet wurde. Man sollte nicht, ganz wichtig, individuelle Merkmale drauf machen.
Das hätte ich jetzt als nächstes
gefragt. Das macht's ungültig. Ja. Also, es gibt ja auch die sogenannten Heilungsregeln. Also wenn ich die Katzenpartei ankreuze, kann ich entweder das Kreuzchen bei Katze machen oder ich kann ganz groß Katze drüber schreiben. Dann ist die Stimme trotzdem gültig. Aber keine Katze malen. Genau.
Gut.
Wobei, wer weiß, müsste man mal schauen.
Ja gut.
Das habe ich jetzt nicht, aber
wenn man das jetzt auf unsere Parteien übertragen würde, was würdest du denn dann malen? Also gut.
Das wird dann auch schwierig, ja. Jetzt haben wir so ein bisschen verstanden, was so die Überprüfbarkeit bei der analogen Wahl wäre. Ich habe ja vorhin auch gesagt, bei der Briefwahl hat man das so ein bisschen begrenzt, aber es gibt Orte, wo man wirklich bis zu der Person, die an der Urne steht, vordringen kann, dann sieht man, dass es eingeworfen ist, aber die Auszählung und so ist da ein bisschen anders. Jetzt wollen wir das auf den digitalen Raum übertragen. Und da gibt es 5 verschiedene Möglichkeiten. Also wir haben uns einfach mal angeschaut, was gibt es denn so an kryptografischen Protokollen in der Literatur vor so 4-5 Jahren und haben festgestellt, dass es da sehr viele verschiedene Möglichkeiten gibt von super toll bis naja.
Okay.
Und die haben wir auch alle untersucht. Also alles, was ich jetzt erzähle, ist wirklich in Studien untersucht und mit echten Menschen, Wählern, die keine Experten sind, auch soweit überprüft. Und da fange ich gerne bei den Systemen an, die relativ schlecht sind und dann bis am Ende die Systeme, die da vielleicht vielversprechend sind.
Okay.
Die eine Idee ist, das nennt sich Challenge or Cast. Gab es früher, vor allen Dingen in älteren kryptografischen Protokollen, da ist die Idee, ich wähle ein Tier, zum Beispiel den Fuchs, ich verschlüssel die Stimme und dann nehme ich einen alternativen Service und untersuche diesen die verschlüsselte Stimme und mache das zufällig oft. Das heißt, ich verifiziere, ist da der Fuchs drin, okay, ist drin, alles klar, ich kreuze mal den Waschbär an, ist da das okay? Und dadurch weiß die Software nicht den Zeitpunkt, wann gebe ich die Stimme eigentlich ab.
Okay.
Ja, das ist so der erste Zeitpunkt. Also der erste Zeitpunkt, wo die Software manipulieren kann, ist, die verschlüsselt was anderes, in meinem Fall den Hund statt der Katzenpartei. Das heißt, ich probiere das aus, sind vollerweise zufällig häufig und wenn ich sage, alles klar, jetzt fühle ich mich sicher, das scheint zu funktionieren, dann gebe ich irgendwann die Stimme ab.
Okay.
Der Nachteil ist hier, dass bei diesem Verifizieren Informationen frei werden, die später benutzt werden können, um zu prüfen, wie ich gewählt habe. Deshalb kann man die Stimme, die man dann abgibt, nicht überprüfen. Das ist die einzige Stimme, die quasi wichtig ist.
Die ist nicht überprüfbar.
Die kann ich vom Inhalt her nicht überprüfen, aber die kann ich auf einen, also die wird dann online quasi in so einer Liste veröffentlicht. Das heißt, ich kann schon gucken, das ist angekommen und das ist auch so angekommen, wie ich losgeschickt habe. Aber ich weiß nicht, ist die Katze oder der Hund drin. Ich weiß es nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit.
Okay, okay.
So.
Nicht so ganz gut.
Das ist das Verfahren, was sehr viel auch noch in der Literatur vorgeschlagen wird, was aber bei unseren Studien durchgängig einfach geloost hat.
Okay.
Weil das Leute, die machen das nicht zufällig, die machen das ein bis zweimal. Leute sagen, ja, eigentlich will ich es gar nicht machen, weil die Stimme, die ich abschicke, die wird ja gar nicht überprüft.
Ja.
Also die eine Möglichkeit. Die nächste Möglichkeit ist, man kann auf eine kryptografische Art und Weise der Stimme einen Code anheften.
Mhm.
Es ist so, wie wenn du bei Amazon ein Paket bestellst und dann kannst du bei den DHL-Paketen dein Paket raussuchen. Und ganz am Ende der Wahl werden quasi alle Stimmen im Klartext, Katze, Hund, Waschbär, Maus, mit diesen Tracking-Codes veröffentlicht. Und ich kann dann quasi schauen, okay, das ist jetzt halt meine Stimme. Ich habe jetzt den Tracking-Code 0815, die sind in Reallänge.
Ja, klar.
Und ich habe die Katze gewählt, das passt.
Ja.
Jetzt werden bestimmt sich Leute da draußen fragen, ja toll, aber da kann ich doch jetzt jemandem beweisen, wie ich gewählt habe.
Mhm.
Auch da gibt es Möglichkeiten, das wird aber jetzt den Rahmen von dem Podcast sprengen.
Okay. Okay.
Zweite Möglichkeit. Das war in meinen Studien bisher nicht so gut, weil die Leute Angst hatten um das Wahlgeheimnis, weil die gesagt haben, der Code kann mir ja irgendwie noch zugeordnet werden.
Ja.
Das dritte ist, ich nehme meinen PC und das ist exakt das, was in Estland verwendet wird.
Mhm.
Ich stimme ab, ich schicke es in die Wahlurne, das ist da drin und dann bekomme ich noch bestimmte Informationen per QR-Code angezeigt. Ach so, nennt sich Vote Identifier, quasi etwas, um das dann vom Server wieder rauszufischen.
Mhm.
Und ein Zufallswert, mit dem verschlüsselt wurde. Das ist so ein wichtiger Punkt. Wir brauchen immer Zufallswerte bei der Verschlüsselung, sonst wären alle Ciphertexts, also alle verschlüsselten Stimmen von der Katzenpartei identisch.
Ja, klar.
Von der Hundepartei. Und dann könnte man anhand der Verteilung der Texte schon statistische Aussagen machen. Ja?
Ja, klar.
Das heißt, wir brauchen da diesen Wert. Und was wir dann machen ist, wir nehmen das Gerät, was ja vielleicht ein Virus-Schadsoftware oder so haben könnte, tun das weg, nehmen unser Handy, haben diesen QR-Code gescannt und dann lädt das Handy die Stimme von dem Server runter, kann die es aber nicht entschlüsseln. Es wäre sehr gefährlich, den Entschlüsselungsschlüssel von der Wahl in jetzt auf einmal die Handys zu verteilen. Dann könnte ja, auch jeder vorher wissen, wie das Ergebnis ist. Und das benutzt jetzt diesen Zufallswert und die Liste von Kandidaten und läuft die alle ab, bis es was findet, was vom Verschlüsselungstext her gleich ist, mit dem, was es vom Server runtergeladen hat. Wenn es nichts findet, sagt es, finde nichts. Gleiches Argument wie vorhin, das könnte ich jetzt auch benutzen, um zu überprüfen, wie ich gewählt habe. In Estland ist das so, dass man das eine halbe Stunde lang kann.
Und dann ist Schluss.
Und dann geht es nicht mehr.
Okay.
Jetzt könnte man noch jemand sagen, ja, was ist, wenn ich jetzt 5 Minuten vor Wahlschluss das irgendwie so überprüfen muss, gibt es noch eine Möglichkeit, jetzt in Estland speziell eine Online-Stimme mit einer Offline-Stimme zu überschreiben in einer gewissen Zeit.
Okay.
Das war Nummer 3. Nummer 4 ist, wie es in der Schweiz benutzt wird. Da ist es so, ich schicke meine Stimme hin, habe jetzt die Katzenpartei angeklickt und die schwebt verschlüsselt vor der digitalen Wahluhr, ist noch nicht eingeschmissen. Dann gibt es ein kryptografisches Verfahren, was mir so einen Antwortcode zurückschickt, so eine Zahlenkombination. Und ich habe vorher per Post, wir hatten es ja vorhin schon mal, die Post wird häufig so als Vertrauensanker genutzt. Vorher per Post habe ich so eine Liste bekommen. Und die ist individuell. Das heißt, wenn die Caro die Katzenpartei wählt, ist es 0815. Wenn die Caro die Hundepartei wählt, ist es
0816.
Andern. Genau. Ja. Das heißt, wenn ich die 0815 sehe, und das ist viel komplexer kryptografisch als jetzt hier stelle, wir müssen kurz vertrauen, dass das auf eine sehr coole mathematische Art und Weise gelöst ist.
Glaube ich dir einfach mal.
dann sehe ich das. Und jetzt habe ich noch so einen eigenen, wir haben den immer Stimmeinwurfcode genannt, den ich noch dem System sage, weil das System halt dann weiß, aha, die Caro hat die Stimme gecheckt, die ist richtig, und dann schmeißt sie ein.
Okay.
Und jetzt könnte es aber noch sein, dass mein Code unterwegs verloren gegangen ist, die Stimme gar nicht eingeschmissen wurde. Und da schickt das System nochmal einen individuellen Antwortcode zurück. Den gucke ich unten, der ist für alle Stimmen gleich, dann weiß ich, alles ist in Ordnung. Wenn an irgendeiner Stelle ein Problem passiert, wenn die Stimme noch nicht eingeworfen ist, einfach nochmal starten von einem anderen PC.
Okay.
Wenn sie schon eingeworfen ist, sagt man immer, man soll eine Support-Hotline anrufen. Das haben wir noch in keiner Studie getestet, aber ist eine Möglichkeit.
Okay.
Bei all den, die ich gerade erklärt habe, ist es wichtig, dass man das auch wirklich macht.
Ja.
Es ist nicht notwendig, dass 100% der Leute verifizieren. In Estland sind es so 4%.
Oh.
Also sie haben so Logdateien.
Ja.
Aber die Frage ist ja, wollen wir eine große systematische Manipulation aufdecken, wie viele Leute müssen das ja eigentlich machen? Und bei dem letzten, was ich gesagt habe, das kam in unseren Studien immer am besten weg, weil dadurch, dass die Stimme da so schwebt vor der Urne und ich verifizieren muss, um sie einzuwerfen, haben Leute in unseren Studien auch alle falschen Stimmen gefunden. Also wir machen es in unseren Studien immer so, dass wir die Stimmen falsch machen und gucken, ob die Leute diese Fehler finden.
Okay.
Weil sonst wissen wir ja nicht, weil wenn die sich durchklicken, ist ja quasi, ja toll, haben sie sich jetzt durchgeklickt und
es ist nichts passiert. Ja.
Genau. Und bei dem ersten System, nur so als Beispiel, bei unserer letzten Studie haben halt, wie viele Fehler waren es? 28% wurden gefunden.
Okay.
Das ist halt nichts.
Das ist nicht
unter
so viel,
ein Drittel. Nee.
Ja.
Und da ist es jetzt ganz wichtig, dass man das System so gestaltet, dass die Leute verstehen, dass sie diese extra Schritte machen müssen, dass sie da gut durchgeführt werden. Weil viele Leute denken, ich schicke ab und das war's. Und das ist es halt nicht.
Ja.
Der eine Punkt. Und jetzt gibt es aber noch eine ganz neue Klasse von Systemen, die die Stimmeingabe verändern. Da kriegt man auch so Codes.
Mhm.
Und die kann man verbinden in dem System, dass ein mathematischer Beweis errechnet wird. Muss mir wieder vertrauen, das ist ein bisschen Kryptomagic.
Ja, das tue ich sehr gerne.
Ja. Und da ist es so, dass ich entweder mit Hilfe einer Software den Beweis selber verifizieren kann, aber jeder kann das nachrechnen, ohne das Wahlgeheimnis zu brechen. Und da ist die Idee, das ist jetzt die letzte Reihe Studien, die wir gemacht haben, dass man das dann online auf so einem, nennt man immer Bulletin Board, ist aber einfach nur eine Liste aller Stimmen, dass man sagt, die Stimme von Wähler 0815, wenn man nicht will, dass man sieht, wer gewählt hat, und dann kann man so einen Identifier dazu machen. Und da könnte jetzt jedes Institut, was will, verifizieren. Hat da die RUP hat verifiziert, das Max-Planck-Institut hat verifiziert, das funktioniert. Und das ist ganz cool, weil selbst wenn der Wähler sich da überhaupt nicht darum schert, haben wir da eine Möglichkeit zu gucken, dass in der Stimme von mir wirklich die Katze verschlüsselt ist.
Okay.
Obwohl ich da gar nichts davon preisgebe. Der Nachteil ist, die wissen halt nicht, dass ich gewählt habe. Das heißt, ich müsste wenigstens gucken, dass meine Stimme auf dieser Liste auftaucht.
Okay.
Ja, das sind jetzt so die fünf Möglichkeiten. Du siehst, die sind sehr verschieden.
Ja, aber es wäre definitiv, und das ist das, was ich jetzt so mitnehme, doch durchaus weit entfernt von diesem, ich klicke einmal drauf und schicke was ab, weil es so einfach nicht gehen kann.
Ja. Ja, und das ist ein großes Problem, weil wir plötzlich den Menschen hier, der verifiziert, als Teil von dem Sicherheitsprotokoll haben. Jeder Wähler ist dafür verantwortlich, dass das gesamte System sicher ist. Und das ist ja nur ein Teil von dem System. Wir haben jetzt wirklich nur über die Stimmabgabe und so gesprochen. Ja. Natürlich gibt es noch sehr viel mehr. Der Server muss abgesichert sein. Dass, und eine große Gefahr, die wir vorhin noch nicht hatten, ist ja auch, dass mit wenig Aufwand alle Stimmen manipuliert werden können. In Wahllokale sind dezentral, da müsste ich tausende von Leuten irgendwie bestechen. Und auch das muss man dann halt entsprechend absichern. Und da ich ja viel bei der nutzenden Seite bin und Verifizierbarkeit, und wir gucken uns auch an, wie man das als Experte am Ende nochmal überprüfen kann, habe ich das jetzt ein bisschen darauf fokussiert. Das heißt aber nicht, dass es nicht noch mehr Sicherheitsherausforderungen gibt, die gelöst werden müssen. Ne?
Natürlich. Das heißt, wie kann man denn jetzt prüfen, das ist eingegangen, und gleichzeitig das Wahlgeheimnis behalten.
Genau. Und da gibt es jetzt die verschiedenen Möglichkeiten. Im estnischen System ist es zum Beispiel so, die Stimme wird verschlüsselt. Mhm. Und zusätzlich nochmal mit dem Perso signiert. Also mit einem Personalausweis kann man ja digitale Signaturen machen. Kann man sich vorstellen wie so einen doppelten Briefumschlag. Mhm. Und die machen das so, dass die im ersten Schritt die Signaturen überprüfen und nur die Stimmen von Leuten weitergeben, die diese Wahlberechtigung haben. Mhm. Also der Punkt 1. Jetzt ist aber das Problem, es gibt ja noch auf einem Medium eine Verbindung. So, naja, auf dem Verschlüsselungstext war halt die Unterschrift drauf. Und entweder, das war früher tatsächlich so, dass man es auf DVD gebrannt hat und dann in einen anderen PC reingemacht hat und da einen Schlüssel zu einer AirGap, ist aber nicht so der heutige Standard. Viel cooler ist es, dass wir die Möglichkeit haben, so wie wir Stimmen in der analogen Urne, also ich kann die Urne schütteln und dann mische ich die. Selbst wenn wir so nacheinander abgestimmt haben, ist dann die Reihenfolge durcheinander. Das kann ich auch kryptografisch. Mhm. Das nennt man dann Mixnet. Das wird dann in verschiedene Knoten geschickt und mathematisch transformiert. Und dann weiß quasi der erste Knoten weiß noch, ah, okay, das waren jetzt die Ursprungsstimmen. Das ist jetzt meine Art und Weise, wie die verarbeitet sind. Der zweite Knoten, das ist ähnlich wie das Tor-Netzwerk auch funktioniert, okay. Weiß dann, ah, das ist so die Verbindung. Und dadurch, dass die alle getrennt sind und vertrauenswürdig, habe ich am Ende verschlüsselte Texte, die genau das gleiche verschlüsseln, aber anders aussehen. Und mathematisch kann man sich so vorstellen, als würden die mit 1 multipliziert werden.
Ah ja, okay.
Da ist das gleiche drin, aber dann ist der Ciphertext anders. Das ist eine Möglichkeit,
spannend,
wie das geht.
Wenn man sieht, wie deine Augen da glitzern, dann ist das so, auch richtig einfach die coolste.
Ja, Kryptomagic. Ja.
Also
ganz vereinfacht erklärt, funktioniert das so, ja.
Spannend.
Dass man beides kann.
Ja, sehr spannend. Tja, also wenn man sowas einführen wollen würde, dann sind die Herausforderungen ja riesig, das ist ja mannigfaltig. Da, wenn da so ein Staatsapparat da hinterher wollen würde, stelle ich mir jetzt gerade so vor, wenn man sich einfach nur so in der Gesamtbürokratie und im Gesamtaufbau so in unserer Gesellschaft das anguckt, wie langsam die Mühlen mahlen, dann gibt es da wahrscheinlich einfach... Für mich klingt es gerade so, wie das wird auf gar keinen Fall kommen.
Die Frage ist halt, wenn sowas kommt, kommt es dann auch wirklich so? Mhm. Wir hatten ja auch vorhin in der Vorbereitung so ein bisschen diskutiert. Und das eine ist, wie schnell oder langsam die Digitalisierung ist in Deutschland. Das will ich jetzt erstmal gar nicht kritisieren, ja, weil digitale Systeme sind halt auch nicht so wie so ein Haus. Ja. Digitale Systeme ändern ihre Anforderungen mit der Zeit. Aber das, was mir die meisten Bauchschmerzen tatsächlich bereitet, ist, es gibt diese ganzen Sicherheitsaspekte und die gibt es ja auch an anderen Systemen, die wir gerade benutzen, auch Benutzbarkeitsaspekte. Das System vom Arbeitsamt, wo man sich als Arbeitsloser meldet und dann Jobs vorgeschlagen kriegt, ist von der Benutzbarkeit her einfach zum Weinen. Ich finde das total schlimm. Ich habe das einmal gehabt, dass ich damit Berührungspunkte hatte. Das geht besser, wir wissen, dass es besser geht, aber es wird nicht umgesetzt. Will es jetzt nicht zu sehr kritisieren, aber die elektronische Patientenakte, ich finde es super, ich finde es super auf der einen Seite, dass wir in diese Richtung gehen, aber es gibt trotzdem viele Angriffe, die auf das System noch möglich sind. Das heißt, wir wissen eigentlich, wie wir sichere Systeme transparent, skalierbar bauen, um so ein Experiment zu wagen. Aber häufig, wenn Gelder in sowas investiert wird, ist die Transparenz halt relativ gering. Die Schweiz ist sehr, sehr mutig gewesen und diesen Transparenzweg gegangen. Bei Estland war es so, dass sehr viel transparent war, aber die sagen, die Software, mit der wir abstimmen, bauen wir jedes Mal neu und ja, veröffentlichen halt da den Quellcode nicht, einfach um so ein bisschen, wenn jemand es angreifen will, das ist ein bisschen schwerer zu machen. Ja, kann man so hin und her argumentieren, ich fände es Open Source besser. Aber es ist halt, ich meine, jeder von uns hat vielleicht mal ein Kartenhaus gebaut. Es muss eine gewisse Statik haben, dass das nicht zusammenfällt. Aber wenn man es von Weitem anguckt, ist das halt nicht immer perfekt gerade. Und es gibt bestimmt Architekten oder Leute, die sagen, man muss das so auf diese Art und Weise bauen. Und ich habe den Eindruck, dass wir halt viele dieser Kartenhäuser mit Statikproblemen in öffentlicher Software bauen. Aber eigentlich wir in der Security-Community eigentlich super Experten haben. Und es gibt ja auch Leute im Chaos Computer Club, die sich solche Sachen mal anschauen. Und es wird halt nicht gemacht. Ein Beispiel für eine Software, die wir in deutschen Wahlen schon benutzen, ist 2017 ist das groß durch die Medien gegangen, das hieß PC-Wahl. Das ist eine Software, die dazu benutzt wird, dass man das ein vorläufiges Wahlergebnis schon ankündigen kann. Also es
also ist nicht das amtliche Wahlergebnis, genau, sondern so die Hochrechnung.
Genau. Ja. Es ist halt so, dass auf das Amtliche muss man dann so 2-3 Wochen warten. Und diese Software ist dazu da, dass man schon mal was in den Medien berichten kann. Und in dieser Software gab es halt einfach richtig krass schlimme Sicherheitslücken. Also so Passwörter sind im Klartext gespeichert, Sachen sind nicht, also Updates sind nicht signiert. Kann man sich ganz viele, weiß nicht, ob man hier verlinken kann, aber da würde ich auch so ein paar Artikel zu verlinken. Es war 2017, jetzt haben wir 7 Jahre später, letztes Jahr quasi, angekündigt, ne, das sollte doch mal behoben sein. Und wenn man sich da die PC-Wahl genauso wird nicht mehr benutzt, ein anderes Programm, hat aber ähnliche Probleme.
Okay.
Und dann fragt man sich halt, wieso? Und diese Firma, die das PC-Wahl gemacht hat, hat das noch für 3 Millionen Euro, war das, glaube ich, verkauft. Das war ein gutes Geschäft, weil es war einfach Schrott.
Okay.
Und meine Angst bei der ganzen Geschichte ist nicht, dass es grundsätzlich unmöglich ist, Sachen sicher zu machen. Und mir ist klar, dass es grundsätzlich unmöglich ist, Sachen 100% wasserdicht für immer sicher zu machen. Ist ja, klar,
das
ja?
Geht natürlich. Ja.
Aber meine Angst wäre, dass wir als Gesellschaft ein System schaffen mit der falschen Infrastruktur und dadurch dann auch noch unsere Demokratie angreifbar machen. Und solange ich nicht sehe, dass die Entwicklung von öffentlicher Software mehr im Dialog mit uns Forschenden ist, mehr im Dialog mit Experten, würde ich einfach sagen, wir sollten das auf gar keinen Fall tun.
Verstehe. Was hältst du denn dann, nur mal so ganz privat gefragt, von den Hochrechnungen, die es dann da geben wird? Guckst du da skeptischer drauf, als du würdest, wenn du wüsstest, es wäre eine andere Software zum Hochrechnungen zeigen? Oder sagst du, naja, also das ist schon ganz nah dran? So.
Ich glaube nicht, dass es bisher wirklich krass manipuliert wurde. Okay. Das Problem ist aber, nur weil es nicht gemacht wurde, heißt das nicht, dass es nie passiert.
Ja.
Und das andere ist, ich fände, dass den Einfluss, nehmen wir mal an, das würde jetzt manipuliert werden, dann könnte man jetzt sagen, ah ja, das amtliche Wahlergebnis 3 Wochen später ist dann aber wieder richtig. Was für ein Vertrauenseinfluss das dann auf unsere Demokratie hat, wo wir doch gerade so ein bisschen am Hadern sind, Leute so Politikverdrossenheit haben. Das heißt, wir kriegen noch so ein Wahlergebnis und je nachdem, wer in diesem vorläufigen Wahlergebnis vorne war, wenn das dann anders korrigiert wird, es hat einfach nur gesellschaftliche Probleme. Deshalb schwierig.
Ja, also höre ich da fast schon so einen kleinen Appell raus an Verantwortliche zu sagen, hey, geht doch mal zu den Experten und lasst euch das nicht nur erzählen, sondern nehmt die Ratschläge auch an und setzt es um. Da sind wir wieder bei hands-on, wie so ganz, ganz zum Anfang. Ne?
Und ja, was mich halt am meisten schockiert in dem ganzen Kontext ist, bei Kryptographie ist es nicht so einfach, die zu implementieren. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sagen kann, ah ja klar, ich habe hier die mathematische Spezifikation, ich implementiere das jetzt. Es kann zum Beispiel sein, dass so wie ich das implementiere, mein Prozessor, ich weiß nicht, ob Yuval Jarom, hier mal war es ein Kollege von mir, der macht das so als Thema, Hardware Security, da kann mein Prozessor anhand, wie der die Befehle ausführt, trotzdem Informationen rausleaken und dann im Prinzip das System angreifbar machen. Deshalb haben wir ganz viele wundervolle Menschen, die öffentlich zugängliche Open-Source-Krypto-Bibliotheken programmieren, die super dokumentiert sind. Trotzdem gehen dann auch Firmen hin und setzen dann noch Ressourcen da dran, um ihre eigene Krypto zu implementieren. Das verstehe ich einfach nicht. Also für mich macht das auch wirtschaftlich keinen Sinn. Meinetwegen, wenn man sagt, ich muss jetzt unbedingt so ein Programm haben und es dann für 3 Millionen Euro verkaufen, aber dann ist es doch total gut, wenn das einfach diese ganzen APIs, Libraries, alles, was es da draußen gibt, die doch schon Leute so viel Arbeit reingesteckt haben. Die Arbeit ist schon gemacht. Warum nutzt man das denn nicht?
Na gut.
Einfach, finde ich, weltfremd, muss ich sagen.
So klingt es auch. Also Arbeit ist schon gemacht worden. Leute, nutzt es doch auch. Und wenn wir Online-Wahlen irgendwann mal haben wollen, sollte man zumindest auf die Sicherheitslösungen, die schon da sind und die Experten, die einfach schon gearbeitet haben, hören. Das finde ich eigentlich ein ganz, ja, irgendwie einen ganz wichtigen Aspekt. Und ja, am Ende für mich jetzt gerade, ich weiß nicht, ob du das dann so bestätigen würdest, aber dann ist an der Stelle von Bundestagswahl oder Wahl oder politischen Wahlen, demokratischen Wahlen tatsächlich analog immer noch der sicherste Weg.
Ja.
Und das wird auch noch eine Weile so bleiben.
Unter den Annahmen, dass die ganzen Sachen nicht richtig entwickelt sind. Man muss aber sagen, analog im Wahllokal. Weil bei der Briefwahl, das haben wir ja auch gesehen, wenn man mal schaut, in einigen Bundesländern gab es da schon Manipulationen. Man weiß nicht, ob das angekommen ist. Mhm. Entsprechend, deshalb würde ich sagen, es ist ein Sonntagmorgen, da haben viele von uns frei.
Ja.
Man sollte da sein demokratisches Recht ausüben und zum Wahllokal gehen.
Absolut.
Man kann ja auch strategisch eine Uhrzeit wählen. Es gibt ja Momente, wo mehr oder weniger Leute unterwegs sind. Zum Beispiel während der Mittagessenszeit sind weniger da.
Ja.
Weißt du, in meiner Erfahrung, ja. Aber im Moment...
oder den Briefwahlbrief quasi selbst zum Rathaus tragen.
Genau, immerhin, das geht auch. Das. Ja. Es gibt ja auch immer die Leute, die wirklich keine Zeit haben.
Ja.
Nur war es ja historisch gesehen so, dass die Briefwahl eher so eine Notfalllösung war. Aber man kann mir nicht sagen, dass 76% unserer Bevölkerung jetzt irgendwelche Notfälle haben.
Ja.
So.
Nee. Für mich zum Beispiel ist es so, ich weiß, an dem Tag werde ich nicht in der Nähe meines Wahllokals sein, sondern ungefähr 6 Stunden davon entfernt.
Ja, das also ist in Ordnung.
Ich das dann lieber, aber ich werde das, das ist etwas, was ich mir mitnehme, ich trage den Brief zum Rathaus, auf jeden Fall. Das hast du mir beigebracht, vielen, vielen herzlichen Dank. Jetzt nochmal ganz unabhängig von, ist das technisch möglich, wie machen wir das sicher, kannst du auch noch mal was sagen zu den möglichen rechtlichen Hürden, die es gibt? Hast du da noch mal für uns so ein bisschen Hintergrundinfos? Also in der perfekten Welt funktioniert das alles sicher und ist alles wunderbar. Es gibt ja aber noch die rechtliche Hürde.
Das ist gar nicht so einfach zu betrachten. Also ich bin ja selbst auch, habe ja keinen juristischen Hintergrund, habe aber damit ein paar Kollegen schon mehrfach gesprochen. Viele werden jetzt sagen, geht nicht. Wir haben von 2008 das Bundesverfassungsgerichtsurteil über Wahlcomputer. Dieses Urteil hat auch ein paar Prinzipien, so eine Art inoffiziellen 6. Wahlgrundsatz reingebracht und besagt, dass man ohne besondere Sachkenntnis alle essentiellen Schritte einer Wahl nachvollziehen muss. Viele würden jetzt sagen, das ist das aus. Es ist aber tatsächlich so, dass sich das auf diese Computer in Wahllokalen bezieht, die so Blackbox-Systeme sind. Und deshalb müsste man das nochmal juristisch neu aufarbeiten für Internetwahlen, das ist bisher nicht geschehen.
Okay, das heißt, ja, da können wir dann auch noch das ein kleines bisschen warten.
Genau.
Na gut.
Ich will nur sagen, dass viele Leute sagen dann, ja, das ist aber halt eh verboten und das geht nicht, das stimmt halt nicht aus juristischer Sicht.
Na gut. Wenn du dir jetzt was wünschen könntest in Bezug auf Online-Wahlen, wenn ich dir jetzt hier einen Zauberstab in die Hand gebe und sage so, mach mal so, wie du es am besten fändest, insgesamt. Was wäre das dann? Wie wäre es dann bei uns in Deutschland?
Ich fände es ganz gut, wenn es die Möglichkeit gäbe, solche Bürgerbegehren, Stimmungsbilder und so mit einer Online-Wahl einzuholen. Das hat aber auch ein paar Sicherheitsaspekte, die wichtig sind, weil ich möchte ja bei einem Stimmungsbild nicht, dass ich jetzt Thema abstimmen kann, um eine Meinungsverzerrung zu machen. Und ich denke, dass da die Möglichkeit ist, Leute, die eigentlich Lust hätten, sich an der Politik zu beteiligen, dass die da ja ein bisschen besser gehört werden und dass da das unheimliche Potenzial darin ist, dass solche Gremien, muss ich auch ganz ehrlich sagen, die sind halt auch irgendwann so ein bisschen realitätsfern. Man kann zwar mit einzelnen Leuten sprechen, das ist super schwierig. Diese Sache, ich meine, wir haben auch schon ein Petitionsportal, was ja auch wunderbar funktioniert, dass man solche Sachen einfach im Kleinen weitermacht. Also wir können auch die Demokratie stärken, ohne dass wir online wählen. Das war so ein wichtiger Punkt.
Alles klar. Ja, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für diese Einsortierung und ja, danke, dass das so spontan geklappt hat. Jetzt ganz aktuell zur Bundestagswahl noch diese Sonderfolge aufzunehmen. Vielen herzlichen Dank. Und ja, wir hoffen, dass wir dich vielleicht bald nochmal zu anderen Themen wieder hier bei Nachgehackt einladen dürfen. Es macht auf jeden Fall immer sehr viel Spaß. Du erklärst sehr komplexe Sachverhalte sehr, sehr gut, auch für Menschen wie mich. Danke ich dir sehr, sehr herzlich für Carola Marki. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, hat mich auch sehr gefreut.
Das war Nachgehackt, der IT-Security-Podcast. Ich hoffe, ihr habt heute genauso viel über IT-Sicherheit gelernt wie ich. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal und bleibt sicher. Nachgehackt ist eine Produktion von Cube5 und dem Exzellenzcluster CASA am Horst-Görz-Institut für IT-Sicherheit sowie der FISEC GmbH in Zusammenarbeit mit der Bochum Wirtschaftsentwicklung und Eurobits.